die Kaffeepause und zur Sommeredition begrüße ich heute ganz herzlich Dr. Thomas Kallenbrunn, Geschäftsführer der Gabe Infrastructure. Thomas, wie schön, dass du Zeit gefunden hast, Kaffee mit mir zu trinken.
Danke für die Einladung, danke für den Kaffee, sehr lecker.
Gabe ist seit 1965 ein Begriff in der Immobilienwirtschaft. Gabe Infrastructure klingt noch etwas neuer, jünger. Wie erklärst du denn beispielsweise auf einem Kindergeburtstag deines Sohnes, was du den ganzen Tag machst?
Gott sei Dank ist mein Beruf nicht das Hauptthema auf Kindergeburtstagen.
Okay. Und wenn die Kinder dich fragen?
Also das Erste, was ein Kind, wenn es mich den ganzen Tag begleiten würde, beobachtet, ist wahrscheinlich, der telefoniert die ganze Zeit. Und auf die Frage, was ich mache, ich sage, ich investiere das Geld anderer Leute, und zwar langfristig. Und das bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, dass das eben nicht spekulativ, sondern investiv und sorgfältig gemacht wird. Und das Schöne ist, in meinem Job, wir investieren dieses Geld ja in harte Assets, Gebäude, Energieassets etc. Das heißt, das ist komplex. Man muss Leute überzeugen, man muss Verträge verhandeln, man muss Leute zusammenbringen und die Ideen, die man für richtig hält, dann auch umsetzen. Und das ist schwieriger als bei Aktien oder bei Bonds. Und deshalb telefoniere ich den ganzen Tag.
Und so erklärst du das den Kindern und die verstehen dann, was du getan hast,
oder? Na klar.
Das sind sehr gebildete Kinder.
Die Alternative ist irgendwie zu erzählen, ich wäre Feuerwehrmann und zu lügen. Also von daher, ich meine, Scherz beiseite, ja. Das, was wir machen, ist natürlich ein schwer erklärbarer Beruf.
Ja.
Aber die Komplexität ist natürlich auch das, was es extrem spannend macht. Und es soll ja auch noch Kinder geben, die zuhören können. Von daher kann man es dann erörtern und diskutieren.
Sehr fein. Du hast nach 2000, nachdem du mit dem Studium fertig warst, auch promoviert zum Thema Public-Private Partnership. Damals war ja auch dieses Cross-Border-Leasing, glaube ich, für viele Kommunen ein Thema. Was hat sich in dieser Zeit, nachdem du promoviert hast und dem Antritt sozusagen bei Gabe Infrastructure an diesem Thema PPP getan?
Ich habe in der Zeit ja auch in einem mittelständischen Bauunternehmen gearbeitet, parallel meine Promotion dazu geschrieben. Das war ja diese erste PPP-Welle. Mhm. Es war damals ein echter Boom, viele Modelle, die entstanden sind. Aber logischerweise auch mit den klassischen Fehlern, die man macht in den Verträgen etc., sodass diese Welle sehr stark abgeebbt ist. Und ich würde mal sagen, die letzten 20 Jahre, 15 Jahre ist das Thema deutlich zurückgegangen. Erfährt aber gerade eine Renaissance. Das Thema Konzessionsmodelle, privates Kapital für Infrastruktur ist, glaube ich, ein Thema, was die nächsten 20 Jahre extrem wichtig wird. Und jetzt ist es die Aufgabe sowohl des Staates wie der Privatwirtschaft, aus den Fehlern von damals auch zu lernen, ja. Dinge anders zu machen, sodass es die nächsten 20, 30 Jahre funktioniert und dann auch seinen Beitrag zur Infrastrukturwende in Deutschland leisten kann.
Ist das Thema seitens der Kommunalpolitik also wieder marktfähig? Ich erinnere mich, dass sie so ein bisschen zurückhaltend waren, weil sie die ein oder andere Kommune schlechte Erfahrung damals in den 2000er Jahren gesammelt haben, Modelle gescheitert sind, die viel Geld gekostet haben, viel Steuergeld. Und jetzt gibt es wieder eine Offenheit?
Also ich glaube, dieses Scheitern, viel gekostet, das muss man sehr differenziert sehen.
Ich betrachte das jetzt aus diesem Blickwinkel des Kommunalpolitikers, der denkt, oh Gott, es hat uns ein Loch in den Haushalt gerissen.
Absolut, also subjektiv
ja,
gefühlt.
Genau, ja, genau.
Das ist, glaube ich, nach wie vor so. Also mit dem Schlagwort Public-Private Partnership würde wahrscheinlich heute kein Kommunalpolitiker in den Wahlkampf ziehen. Aber mit dem Schlagwort private Partnerschaften für öffentliche Infrastruktur, glaube ich schon. Und man darf nicht vergessen, dass sich in den letzten 20 Jahren natürlich auch die Kommunalwirtschaft sehr stark professionalisiert hat.
Okay.
Mhm. Viele, das was vor 25 Jahren noch ein kommunaler Eigenbetrieb war, der ganz normal nach Kameralistik seinen Haushalt geführt hat, ist jetzt vielleicht eine kommunale GmbH, die professionell kaufmännisch arbeitet und nach Investitionsprinzipien bilanziert. Mhm. Das heißt, ich glaube, die Strukturen in Deutschland im öffentlichen Bereich, insbesondere im kommunalen Bereich, nimm die ganzen Stadtwerke, die sich ja extrem professionalisiert haben in den letzten 20 Jahren zum Beispiel. Die Strukturen sind auf der öffentlichen Seite heute andere. Ich glaube aber auch, dass die Strukturen auf der privatwirtschaftlichen Seite heute andere sind. Schau dir, ist ja ein immobilienwirtschaftlicher Podcast, schau dir an, wie sich die deutsche Immobilienwirtschaft über die letzten 20, 25 Jahre professionalisiert hat, sodass ich glaube, dass für die nächste Welle sowohl auf der öffentlichen Seite wie auf der privaten Seite ganz andere Strukturen aufeinandertreffen. Deshalb bin ich optimistisch, dass das erfolgreich umsetzbar sein wird.
Also ein fruchtbarer Boden, auf den eure Aktivitäten als Samen fallen. Jetzt hast du gesagt, du hast in einem Bauunternehmen gearbeitet, Gabe kommt aus der Immobilienwirtschaft, ihr seid jetzt in das Thema Infrastruktur rein, ihr habt mit Versorgern zu tun. Was qualifiziert denn Projektentwickler für erneuerbare Energien und öffentliche Daseinsvorsorge oder euch als Projektentwickler jetzt in diesem Markt?
Du hast ein wichtiges Wort genannt, das Thema Projektentwickler. Und in der Tat, ich glaube, was Gabe von vielen anderen Investmentmanagern unterscheidet, ist, dass wir kein reiner Investmentmanager sind, sondern eben dieses Projektentwickler-Gen seit 1965 mit uns tragen. Und ich glaube, dieses Projektentwickler-Gen, die Kreativität, Lösungen zu finden, was dann dazu führt, besser zu sein, schneller zu sein, günstiger zu sein. Dieses Projektentwicklergehen muss auch in öffentliche Infrastruktur stärker mit rein. Nochmal zurück zu dem Thema, wie war es eigentlich vor 20, 25 Jahren? Da waren die Partner der öffentlichen Hand in Kapitalmodellen oftmals ein Bauunternehmen mit einer Bank.
Ja.
Auch mit sehr geringen Eigenkapitalquoten in den Projekten und hohen Fremdkapitalquoten in den Projekten. Die Vorgaben in der Ausschreibung, also quasi was wird da aufgeschrieben, waren aber sehr starr. Das heißt, die wesentliche Planungsleistung für Themen war noch im öffentlichen Bereich. Mhm. Und das ist das, was wir und andere auch mit diesem Projektentwicklergehen mit reinbringen können, nämlich schon in der Konzeptionsphase für Projekte mit reinzugehen. Also
ja.
Bitte nicht nach Leistungsphase 4 ausschreiben, sondern nach Leistungsphase 1 ausschreiben und wesentliche Teile der Planungsleistung auch privatisieren und funktional denken. Also ganz banal bei einer Schule, nicht zu sagen, ich brauche 6.247 Quadratmeter, davon so und so viel Sporthalle, davon so und so viel da, sondern zu sagen, ich brauche eine Schule für 500 Schüler.
Ja.
Punkt. Und dann die Privatwirtschaft als Projektentwickler agieren lassen. Und das ist, glaube ich, das, was wir mitbringen. Genau dieses Projektentwicklergehen zusammen mit dem finanziellen Treuhändertum, um daraus Lösungen zu entwickeln.
Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Vorher, klassisch in der Kommune oder auf den Seiten der öffentlichen Hand, war die Vorstellung, ich brauche ein Produkt und die wissen schon ganz genau, wie das Produkt aussieht. Das ist, ich sage mal, Single Use, das kann nur dieses eine Thema, es kann nur Schule. Genau. Jetzt geht ihr hin als Partner und sagt, okay, wenn du Schule baust, dann bau die doch so, dass du beispielsweise in der Schule noch Möglichkeiten hast, nachmittags Versammlungsflächen für Vereine und. Also, dass ihr andere Nutzung noch mitdenkt, damit das Gebäude nicht nur von 8 bis um 14 Uhr benutzt wird und die Mensa noch bis um 17 Uhr.
Genau, also das Thema Asset Utilization, ja. Um ein Private Equity Wort zu benutzen, ist mit Sicherheit ein Punkt. Der andere ist schlicht und einfach serieller zu bauen und damit günstiger zu bauen, schneller zu bauen. Also weniger die Einzigartigkeit der Schule in der Stadt X, als mehr das Thema, wie kriege ich funktional so schnell wie möglich meinen Bedarf gelöst. Und ich glaube, das ist dieser Shift von Architektur, Planung, Design, Schönheit sind zunächst auf der öffentlichen Seite und danach wird die Execution privat ausgeschrieben, hinzu den Wettbewerb zu initiieren, privatwirtschaftliche, funktionale Lösungen schon in der Planungsphase zu berücksichtigen.
Könnte ja an der einen oder anderen Stelle auch bedeuten, dass die Fantasien eines Bürgermeisters oder einer Bürgermeisterin dadurch kreuzt werden, sich Denkmäler zu setzen in solchen Gebäuden.
Das ist definitiv so. Das bedeutet einen Strukturbruch. Mhm. Aber ich glaube, auch da, das Momentum für diesen Strukturbruch ist ja da.
Ja.
Weil jeder weiß, dass es ansonsten nicht leistbar ist. Wenn ich mir mit traditionellen Baukosten anschaue, welche Mieten oder Kosten pro Schüler, pro Mitarbeiter in der Verwaltung, pro Stadtwerke-Mitarbeiter etc. Die Kosten pro Einheit explodieren ja. Mhm. Und die Baukosten sind einfach viel zu teuer. Das heißt, wir müssen wieder zurück zu diesen funktionalen Prinzipien. Das heißt ja nicht, dass es hässlich werden muss. Ja. Wir sind ja sehr deutsch. In Deutschland gibt man viel Geld für Architektur aus und meistens spart man am Design. Mhm. Ich bin immer ein großer Fan unserer holländischen Nachbarn, die in der Regel, wenn sie bauen, bauen sie quadratisch praktisch gut, aber dann machen sie wahnsinnig viel mit Kreativität, mit Design, mit Naturmaterialien wett. Und Design ist viel günstiger als Architektur. Mhm. Das heißt, wir müssen, glaube ich, auf einen Weg kommen, wo wir, und sorry an jeden Architekten, der hier zuhört, wo wir zu einem Punkt kommen, wo wir sehr funktional bauen, aber dann die Individualität über Design, und zwar menschenorientiertes Design, in die Gebäude, gerade im Hochbau, mit reinbringen.
Eine Kompetenz, die ihr als Gabe Infrastructure mitbringt?
Na klar, als Gabe Organisation. Die Gabe Infrastructure, die haben wir ja gegründet, weil wir wissen, wir wollen die Kundengruppe öffentliche Hand nach vorne bedienen.
Ja.
Genauso wie wir die Kundengruppe in unserer Logistiksparte der E-Commercer, der Third-Party Logistics Provider bedienen. Infrastructure ist dazu da, die öffentliche Hand sozusagen in ihren Bedarfen zu bedienen. Und das bedeutet, wir hebeln die ganze Organisation, und die Organisation hat sehr viel Techniker und hat eben dieses Projektentwicklungsgehen. Das heißt, ja, wir glauben, wir können da ein sehr guter Partner sein.
Ihr positioniert Gabe Infrastructure als Owner-Operator, nenne ich das mal,
ja,
statt als rein Kapitalgeber, bringt also auch diese operative Kompetenz mit. Wie würdest du das in einem Pitch-Deck denn formulieren, wenn du das vor einer Kommune oder vor der öffentlichen Hand darstellen darfst?
Ja, dass wir eben mehr sind als ein reiner Finanzinvestor. Dass wir den Anspruch haben, insbesondere die technische Kompetenz, die Entwicklungskompetenz, die Designkompetenz, die Lösungskompetenz sehr tief mit eigenen Kollegen mit reinzubringen. Und um ehrlich zu sein, da reicht auch kein Pitch-Deck, sondern ja, da muss man die Kollegen mitbringen und an den Tisch bringen, die eben genau diese Lösungen auch erarbeiten können. Und da haben wir Gott sei Dank ein paar von.
Ihr wollt in dem Bereich soziale und digitale Infrastruktur expandieren. Das sind Felder mit sehr unterschiedlichen Risikoprofilen. Welche Wette hältst du für riskanter? Infrastruktur mit hoher politischer Abhängigkeit? Wie soziale Infrastruktur oder Infrastruktur mit hoher technologischer Veränderungsgeschwindigkeit, wie Rechenzentren?
Ich glaube, das ist weniger die Frage des Assets, oder des Underlyings, als die Frage der Vertragsstruktur. Wenn ich Kerninfrastruktur, Core Infrastructure definiere, dann heißt das, dass ein wesentlicher Teil meines Returns über die Nutzungsdauer des Assets vertraglich abgesichert sein ja muss. Das ist für mich Core Infrastructure. Das heißt, auf der anderen Seite, meistens reden wir über Spezialnutzung, nehmen wir wieder die Schule oder nehmen wir das Feuerwehrgerätehaus, sodass der Residualwert am Ende relativ gering ist. Versus Immobilie, das sind eigentlich Assets, wo ich über Mietverträge einen Teil meiner Cashflows am Anfang gesichert habe, wo aber der residuale Wert nach Ablauf dieser Mietverträge, also das, was nach 10, 12 Jahren passiert, ein wesentlicher Bestandteil meiner Gesamtrendite ist. Und das ist der Unterschied.
Ja.
Und das kann sowohl bei sozialer Infrastruktur so sein, aber wenn ich, keine Ahnung, ich habe ein Jobcenter in der sozialen Infrastruktur, was eine in Anführungszeichen strotznormale Büroimmobilie ist, dann ist das vertraglich wahrscheinlich eher ein Immobilieninvestment, ja, weil die öffentliche Hand wird einen 10-Jahres-, vielleicht einen 15-Jahres-Mietvertrag machen, versus eine Schule, wo der Residualwert eigentlich bei der öffentlichen Hand bleiben muss, weil ich will ja dieses Grundstück nicht verkaufen als Stadt, versus das Jobcenter, das kann im Zweifel auch umziehen. Sodass ich ganz andere Vertragsstrukturen in Infrastruktur als in Immobilie habe. Ich habe teilweise die gleichen Bauthemen, die gleichen Technikthemen, aber ich habe komplett andere Verträge.
Alles klar, wir bleiben bei dem Beispiel Feuerwehrhaus.
Ja.
Ihr finanziert oder ihr baut mit einer Kommune ein Feuerwehrhaus. Das ist in der Nutzung ja relativ beschränkt. Da kannst du die Fahrzeuge reinstellen, ein bisschen Material lagern, fertig. Das wird für 20, 25 Jahre geplant und finanziert.
Genau.
Bei der Schule könntest du dann immer noch sagen, können wir nochmal umnutzen zu Büro, zu Wohnen, wie auch immer. Beim Feuerwehrhaus wäre es schwer. Was ist da der Anreiz für euch zu sagen, ich finanziere ein Feuerwehrhaus?
Den langfristigen Vertrag zu bekommen. Ne, das ist ja das
Feuerwehrhaus. Langfristig Cashflow zu sichern.
Exakt. Ja. So, und dafür aber Risiken zu übernehmen, die im konventionellen Verfahren bei der öffentlichen Hand bleiben würden. Mhm. Also machen wir es ganz banal. Wenn man eine wie auch immer geartete Immobilie, also im Hochbau, baut und kennt jeder, nach 10, 12 Jahren steht das Gerüst da, weil wieder irgendwelcher Beton abgeplatzt ist oder das Dach undicht oder. Und der Risikotransfer, der stattfindet, das passiert ja meistens kurz nachdem die Gewährleistungsfristen alle abgelaufen sind, dieses Risiko hat in der konventionellen Bauweise die öffentliche Hand. In einem Partnerschaftsmodell shiftet sie dieses Risiko zum privaten Partner rüber. Das gleiche gilt für Betriebsrisiken, Instandhaltung, Instandsetzung. Und dieser Risikotransfer muss aber in echt passieren. Und es muss den privaten Partner dann auch Geld kosten, wenn er diese Risiken nicht vernünftig managt oder wenn sie eintreten. Und das ist, glaube ich, das, was man sehen muss. Das klingt alles so schön, oh, dann gibt es den 25-Jahres-Vertrag, den 30-Jahres-Vertrag. Aber ich muss da trotzdem eine Risikobepreisung machen und die Margen sind natürlich auch eng, weil das ja ein nach wie vor wettbewerblicher Prozess ist, sodass die öffentliche Hand unterm Strich dabei Geld spart und insbesondere dann sehr viel Geld spart, wenn diese Risiken sich tatsächlich materialisieren.
Das können Sie ja zum Zeitpunkt der Beauftragung noch nicht abschätzen.
Klar, aber es ist wie eine Versicherung abzuschließen und im Zweifel mache ich auch die. Ich kann ja auch nicht abschätzen, ob das Gebäude abbrennt und trotzdem schließe ich eine Feuerversicherung ab.
Oder auch nicht. Es gab auch diesen Fall in Hessen, wo diese Feuerwehrgerätehalle abgebrannt ist, die erst ein Jahr alt war oder so. Ne?
Den kenne ich nicht, aber klingt nach einem spannenden Fall.
Definitiv. Und ich glaube, da gab es auch Versicherungsthemen. Die sind gerade erst eingezogen, dann ist denen das abgeraucht. Du schreibst, du hast einen Gastbeitrag veröffentlicht zum Thema PPP, Private-Public Partnership, und da hast du geschrieben, dass die erste Generation von PPP gescheitert ist, beziehungsweise, dass die öffentliche Hand zwar das private Geld wollte, aber nicht das private Know-how. Was garantiert denn aus dieser Motivlage heraus, dass sich das verändert hat und dass in den nächsten Jahren die Gier der öffentlichen Hand nach privatem Geld zwar nach wie vor da ist, aber die Bereitschaft auch gleichzeitig zu sagen, ich nehme das Know-how mit?
Das ist eine Kulturfrage. Also erstens würde ich es auch in der Vergangenheit nicht als Gier bezeichnen, sondern einfach als kulturelle Tradiertheit.
Ja.
Die Planungsprozesse waren eben schon immer in der öffentlichen Hand.
Also man war gewohnt, selber die Schule zu planen, das Feuerwehrhaus.
Exakt. Und diesen Schritt oder diesen vermeintlichen Kontrollverlust, den wollte man nicht gehen. Das ist heute immer noch ein Thema. Und deshalb sage ich das ja so.
Weil der Stadtrat nichts mehr zu sagen hat.
Deshalb sitze ich ja bei dir und sage das öffentlich und schreibe solche Papiere, weil ich der Meinung bin, dass wir darüber eine offene Diskussion entfachen müssen, zumindest mal in Fachkreisen, dass das eben genau das Loslassen sein muss, eben früher mit privaten Partnern zu reden, um diese Effizienzgewinne auch tatsächlich zu heben. Also das Risiko, dass es wieder nur in Anführungszeichen das billige, privates Kapital ist nie billiger als öffentliches Kapital, weil per se ich einen Risikoaufschlag habe als Privater. Wenn wir beide zu einer Bank gehen, ist das was anderes, als wenn unsere Heimatstädte zur Bank gehen. Auch wenn wir vielleicht mittlerweile eine bessere Bonität haben als die ein oder andere Heimatstadt. Aber es bleibt dieser Unterschied und privates Geld ist in der Regel teurer als öffentliches Geld. Das heißt, das ist nicht der Hebel. Das ist eine reine Verzweiflungstat und Schattenhaushalte. Aber das ist ja noch nicht die Lösung, sondern die Lösung ist es, eben genau Projektentwickler gehen, private Kreativität reinzubringen. Ist das gesichert, dass diese Welle klappt? Nein. Aber Es ist, glaube ich, gesichert, dass es dreistellige Milliardenbeträge an privatem Eigenkapital und noch mal mehr an privatem Fremdkapital braucht, um diese Infrastrukturwende zu stemmen. Und deshalb, wenn ich das hebeln will und wenn ich nicht wieder das Thema haben will, wie vor 20, 25 Jahren, dass es einen Boom gibt, eine Welle an Partnerschaftsmodellen, der dann aber wieder abebbt, weil sie nicht als Erfolgsmodell gelten, dann haben wir ein Problem. Weil das volkswirtschaftliche Wachstum, das wir aus dieser Infrastrukturwende generieren wollen, diesen Kapitalbedarf hat. Und deshalb ist es ein Werben für diesen Kulturwandel und für eine neue Vertrauenskultur, nämlich, dass die öffentliche Hand sieht, dass private Partner nicht reine renditegetriebene Heuschrecken sind, sondern funktionale Lösungsanbieter. Und dass auf der anderen Seite auch der ein oder andere in der Privatwirtschaft sieht, dass bei der öffentlichen Hand extrem professionelle Akteure sitzen, die eben innerhalb ihrer Spielregeln versuchen, das Beste rauszuholen und dass man das eben zusammenbringen muss.
Wo ist in der öffentlichen Hand das Bottleneck? Ist das der Amtsschimmel, derjenige, der im Rathaus sitzt, oder ist das das Parlament mit den Stadtverordneten oder mit den Kommunalpolitikern, die am Ende des Tages noch verstehen müssen, hier bekomme ich nicht nur privates Geld als Hebel, sondern auch noch Wissen und gebe da vielleicht auch ein Stück weit Entscheidungskompetenz des Parlaments ab. Die sagen, wir bauen die Schule mit euch, aber sie entscheiden nicht mehr darüber, ob die Wandfarben grün, gelb oder rot sein sollen.
Ich glaube, auch da können wir 20 Jahre zurückschauen, schon was hat funktioniert. Die erfolgreichen Modelle sind überall dort, wo es Entscheidungsträger gab, den Bürgermeister, den Amtsleiter, der oder die das zu ihrem Projekt gemacht haben.
Die konnten dann auch das Parlament mitnehmen.
Und die dann auch ihre eigenen Kommunalparlamente, Stakeholder mitziehen konnten und begeistern konnten. Ich glaube, das ist wie immer. In jedem Unternehmen, was ist das größte Bottleneck? Leute, die Verantwortung übernehmen, nach vorne gehen, neue Themen, neue Projekte anstoßen. Und das ist hier genauso. Ich glaube, es braucht jetzt diese neue Generation von Leuten, die das zu ihrem Ding machen und dann auch entsprechend durchziehen und zur Entscheidung treiben. Und da bin ich, führe da sehr viele Gespräche, da bin ich extrem positiv gestimmt, weil wir als Gesellschaft eben 20 Jahre zu wenig in Infrastruktur investiert haben. Und weil wir jetzt zwei Dinge gleichzeitig haben. Wir haben einen Rückstau, wo konventionelle Infrastruktur modernisiert werden muss. Und gleichzeitig haben wir Innovationsthemen, das digitale Infrastruktur genannt, wo wir dringend neue Infrastruktur aufbauen müssen, um im 21. Jahrhundert als Gesellschaft zu funktionieren und erfolgreich zu sein. Und ich glaube, das Thema ist einfach so offensichtlich, dass es da sehr viele motivierte Leute gibt, die auch daran arbeiten.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, hat die öffentliche Hand gerade die Möglichkeit, das Konjunkturpaket, diese 100 Milliarden, die da im Raum stehen, zu hebeln, indem es Partnerschaften gibt mit der Privatwirtschaft und dann noch höhere Effekte, also besser zu leveragen.
Absolut. Und, ne, worüber reden wir? Wir reden ja zum Beispiel auch über das Thema Wärmewende. Auch da gibt es ja Bundesförderprogramme, die eine Kommune mitnehmen kann. Dafür muss sie aber schnell sein, weil diese Förderprogramme wird es auch keine 20 Jahre lang geben. Wir reden über Modernisierung, energetische Sanierung von Gebäudebeständen. Also wenn ich jetzt schnell bin und mich intelligent positioniere, dann kann ich eben genau diese Pakete, die du genannt hast, eben auch mitnehmen und dann auch mit privatem Kapital hebeln. Ich glaube, die Opportunität ist da. Und ich meine, wir sitzen ja hier gerade an einem Tag, wo wir auch merken, dass der Reformwille in Deutschland insgesamt, wo wir das letzte Jahr wahrscheinlich alle gesagt haben, oh, könnte ein bisschen schneller gehen. Wir merken ja gerade in diesem Sommer, dass so langsam eben Schwung reinkommt. Hoffentlich, ja. Es ist noch nicht gesichert und es ist auch noch keine dieser Reformen im Gesetzesblatt veröffentlicht. Aber wir merken ja gerade dieses Schwung holen, sodass ich optimistisch bin, dass da was geht. Und zwar als Staatsbürger optimistisch bin, dass da was geht.
Ihr selbst seht Pensionsfonds und Versicherer als geduldige Co-Investoren der Zukunft, die aber natürlich auch professionelle Partner brauchen. Wie verändert sich denn die Renditelogik für diese Investoren, wenn sie mit der öffentlichen Hand kooperieren?
Also ich glaube, was da wichtig ist, ist die Erkenntnis, die ist aber nicht neu, dass auch die vermeintlich sicheren Themen, also die Core-Themen mit einem langfristigen, stabilen Rendite-Risikoprofil sehr viel aktives Management brauchen. Mhm. Da auch wieder die Immobilienanalogie. Ja. Ich glaube, mittlerweile hat jeder verstanden, dass eine Büroimmobilie mit einem 10-Jahres-Mietvertrag mit einem Einzelmieter zu kaufen eben nicht wirklich ein sicheres Investment ist, weil das ist 9,5 Jahre lang sicher, und wenn dieser Mietvertrag am Ende ist, dann ist es eben ein verdammtes Risikoinvestment. Das hätte man 10 Jahre vorher auch in seiner Entscheidung so berücksichtigen können. Und ich glaube, das ist ja nicht neu. Also dieses Thema, wenn ich Sicherheit will oder wenn ich risikoarme Investments haben will, dann bedeutet das ein permanentes, aktives Management. Und das gilt auch für Infrastruktur.
Das heißt, die Investoren dürfen verstehen, die Rendite kommt nicht aus der Kapitalbereitstellung, sondern aus der operativen Wertschöpfung. Also ich bewirtschafte Infrastruktur, ich arbeite damit, ich sehe zu, dass ich auch die Infrastruktur zum Teil des Ertragsmodells mache.
Genau. Und ich glaube, das gilt ja für alle alternativen Investmentklassen auf der Equity-Seite. Wenn ich über reine Kapitalbereitstellung Geld verdienen will und da investieren will, da gibt es da eine Antwort drauf. Das ist Fixed Income und Private Debt. Mhm. Das ist Kapitalbereitstellung und dafür kriege ich eine Fixverzinsung oder eine Fix plus Variable Verzinsung. Aber sobald ich in Eigenkapital investiere, und das ist unabhängig, ob ich das in Infrastruktur tue, ob ich das in Private Equity tue, ob ich das in Immobilien tue, dann bedeutet es aktives Management. Also für mich und in meiner Investitionsphilosophie gibt es kein Private Markets Eigenkapitalinvestments, bei dem das keine Rolle spielt.
Das ist ja eine Logik, die du selbst als etabliert bezeichnest. Allerdings haben wir in der Zeit der Niedrigzinsphase gesehen, dass diese Logik eher in den Hintergrund trat. Da konntest du ganz gut Geld damit verdienen, dass du was gekauft hast, es eine gewisse Zeit gehalten hast, ein höheres Preisschild drangehangen und es weitergedreht hast. Da musstest du nicht wirklich bewirtschaften. Das hat sich ja jetzt verändert. Wie vertraut ist diese Logik, dass sich das aktiv bewirtschaftet werden muss bei den Investoren überhaupt noch?
Ich glaube, auch da ist Infrastruktur ein bisschen eine andere Asset-Klasse als Immobilien, weil Infrastruktur per Definition eine operative Asset-Klasse ist. Mhm. Warum? Weil jetzt bleiben wir wieder bei den Hochbauthemen. Auch vor 20, 25 Jahren war schon klar, es geht hier nicht um Bau und passives Asset-Management, sondern es geht auch um Betreiberthemen, um Betriebsthemen. Oder im Energiebereich ist auch klar, dass da sehr viel operatives Management hinten dran steht. Also ich glaube, per se ist das eine operative Asset-Klasse und ist dieses Thema Fixed Income Surrogat, was ja den Immobilienmarkt sehr lange bestimmt hat. Oh, ich kriege eine Ausschüttungsrendite aus meinem Immobilieninvestment, die ist x Basispunkte höher als mein Corporate Bond Index und deshalb mache ich Immobilien. Aber das ist bei Infrastruktur weniger ein Thema, weil vielmehr natürlich das Inflationsschutz, also real gesicherte Cashflows Thema im Vordergrund steht. Also ich glaube, da ist es umgekehrt so, dass die Assetklasse Immobilien gerade bei der Assetklasse oder sich stärker an die Assetklasse Infrastruktur annähert in der Denke.
Ihr habt, um mal ein anderes Thema nochmal anzusprechen, mit Dr. Tobias Brose, dem früheren technischen Vorstand der Mainzer Stadtwerke, einen Senior Advisor bei euch installiert für Partnerschaftsmodelle, der den Spagat zwischen kommunaler Wirtschaft und institutionellem Kapital macht. Was ist die häufigste Fehlannahme privater Infrastrukturinvestoren über Kommunen?
Ich glaube, das ist genau das, was wir eben diskutiert haben. Die Professionalisierung der öffentlichen Hand, der Kommunalkonzerne, da ist Tobias Brostze jemand, der dafür exemplarisch steht. Und das ist eben genau einer dieser Brückenbauer zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher Hand, der auch schon viele innovative Modelle selbst umgesetzt hat. Und das ist eben genau solche Leute brauchen wir und brauchen sie insbesondere in Deutschland viel mehr, weil ich muss ja diesen Connex zwischen öffentlicher und Hand und Privaten auch herstellen. Und das hat ja mit, kommen wir wieder zu dem Thema Kultur, Vertragskultur, wie kommen Verträge zustande, wie werden sie abgeschlossen. Also dieses gegenseitige Verständnis ist wichtig und die technische Expertise. Auch das, Tobias Brostze war technischer Vorstand der Stadtwerke Mainz. Er kommt aus der Technikschiene, ist Ingenieur. Das heißt, ich glaube, wir müssen in der Assetklasse Infrastruktur ein sehr, sehr tiefes technisches Verständnis für die Assets mitbringen. Weil du hast das eben in einer deiner Fragen kurz benannt und wir haben es dann nicht weiter diskutiert. Es ist natürlich so, dass insbesondere wenn ich in Innovationsthemen reingehe, wir teilweise über Technologien reden, die noch nicht etabliert sind. Mhm. Und dass insbesondere im energiewirtschaftlichen Bereich wir über die letzten 20, 30 Jahre sehr viele Moden gesehen haben, ja, die dann auch wieder weg waren in Technologiethemen. Nimm das ganze Wasserstoffthema als ein Beispiel. Vor ein paar Jahren war Wasserstoff das Allheilmittel für alles. Transport bis hin zu dem Wasserstoff-Ready-Gaskessel, den du dir in den Keller als Heizung stellst. Und heute wissen wir, dass Wasserstoff eine Existenzberechtigung hat, aber in ganz bestimmten Anwendungsfelder. Vielleicht ist es auch mehr als eine Nische, aber wir wissen heute, es ist eben ein Werkzeug, energiewirtschaftlich, was für bestimmte Themen geeignet ist, während Elektrobatterien ein Werkzeug ist, was für andere Themen geeignet ist, wahrscheinlich eher im Massenmarkt. Also diese technologischen Veränderungen und die technologischen Innovationen und dann auch so ein bisschen dieser, was ist eigentlich die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, aber nicht nachhaltig das, worauf man setzen sollte. Das erfordert Beurteilungskompetenz und deshalb haben wir gesagt, Tobias Brostze steht dafür und das ist die Kompetenz, die wir in-house mit Teams auch entwickeln wollen.
Wenn du abschließend einen Appell an die öffentliche Hand äußern darfst, sich diesen Themen wieder zu öffnen, wie würde der lauten? Wie würdest du die öffentliche Hand, sei es den Kommunalpolitiker oder Landrat oder Stadtverordneten oder aber auch Amtsleiter motivieren zu sagen, schau dir das Thema mal an?
Da sind wir wieder ganz am Anfang unserer Diskussion. Denke funktional und nicht in deinen eigenen Planungslogiken. Binde gerne auch wettbewerblich über Ausschreibungen die Privatwirtschaft viel, viel früher ein. Aber ich glaube, es ist nicht mit einem Appell an die öffentliche Hand getan. Der Appell gilt auch an uns auf der Seite der Privatwirtschaft. Und dieser Appell heißt Produktivität, Produktivität, Produktivität. Zu glauben, dass dieses öffentliche Geschäft jetzt so der Margentreiber der Zukunft und wir nehmen das alle mal mit und verändern uns selbst aber nicht, das wäre genauso falsch. Die Bau- und Immobilienwirtschaft ist jetzt nicht der Industriesektor, der über die letzten 30 Jahre massive Produktivitätsschübe erfahren hat. Ganz im Gegenteil, es ist der Sektor, der am meisten zurückhängt bei der Produktivitätsentwicklung. Mhm. Und jetzt Technologie zu nutzen, all die Chancen, die Digitalisierung uns gibt, zu nutzen, serielles Bauen, modulares Bauen zu nutzen, um einfach bessere Lösungen anbieten zu können. Das ist der Counterpart, weil wenn ich den Appell an die öffentliche Hand richte, denkt funktionaler, dann muss ich als Privater auch diese Lösungen mitbringen. Und da können wir auch noch besser werden.